Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode besprechen wir zwei B-Vitamine, und zwar einerseits das Vitamin B3, auch bekannt als Niacin, und andererseits das Vitamin B6, auch bekannt als Pyridoxin. Wir starten mit dem Vitamin B3. Nico, hast du wie so oft etwas Historisches vorbereitet? Seit wann kennt man das Vitamin B3?
Ja, sehr gerne. Also kennen als Vitamin B3 tut man es, seitdem Casimir Funk es 1912 zum ersten Mal isoliert hat. Die mit Vitamin B3-Mängeln assoziierten Erkrankungen kennt man allerdings schon viel, viel länger. Die sogenannte Pellagra-Krankheit, die zum ersten Mal in 1771 als Pellagra von einem italienischen Arzt definiert bzw. bezeichnet wurde, gab es aber auch schon einige Jahre bzw. Jahrzehnte davor. Zum ersten Mal wurde es in 1735 in Spanien von Ärzten beschrieben. Das heißt, das ist eine Krankheit, die seitdem vor allem Mais, aber auch andere raffinierte Getreide einen großen Teil der menschlichen Ernährung ausgemacht haben, immer wieder mal beschrieben. Und ist im Prinzip eine schwerwiegende Hauterkrankung, die teilweise in den Ländern zu dieser damaligen Zeit so verbreitet war, dass man zum einen ganze Krankenhäuser für Menschen mit dieser Krankheit gebaut hat. Vor allem auch deswegen, weil es lange Zeit nicht klar war, ob es sich dabei nicht vielleicht um eine Infektionskrankheit handeln könnte. Das heißt, sehr lange Zeit wurden Personen mit Pellagra behandelt, als hätten sie eine ansteckende Erkrankung. Dabei war das lediglich das, was man eben heute als einen schweren Vitamin B3-Mangel kennt. Und wenn man diesen Personen Niacin gibt, dann verschwindet die Erkrankung auch. Und
Damals wusste man das natürlich nicht, weil das Vitamin B3 wurde erst knapp 150 Jahre später entdeckt. Und du meintest jetzt, das war in Regionen, wo viel Mais gegessen wurde. Daraus schließe ich jetzt, Mais enthält wenig B3?
Um genau zu sein, Mais enthält eine relevante Menge an B3, allerdings in sogenannter verzuckerter Form, also an Polysaccharid gebunden. Und nur durch spezielle Verarbeitungsmethoden kann dieses B3 gut absorbiert werden. Und auch diese Art der Verarbeitung wurde erst in deutlich späteren Zeiten bekannt. Das heißt, ja, grundsätzlich in den Regionen, wo dann viel Mais gegessen wurde, was zwischenzeitlich auch in einigen Regionen von Norditalien und anderen Ländern der Fall war, auch in Frankreich und in anderen Ländern, war es eben so, dass dieser hohe Anteil an Mais in der Ernährung beziehungsweise in anderen Gebieten der hohe Anteil an raffinierten anderen Getreiden, weil bei der Raffinierung von Getreide wie Weizen der weit überwiegende Teil von Niacin auch verloren geht, hat man eben in diesen Ländern gesehen, dass plötzlich neue Erkrankungen auftraten, wie zum Beispiel Pellagra, aber auch andere B-Mangel-bedingte Erkrankungen, die man lange Zeit nicht zuordnen konnte. Und Casimir Funk, über den wir am Anfang schon gesprochen haben, ist zwar die Person, die als erstes Niacin, das was wir heute als Niacin kennen, identifiziert hat durch seine Isolierung, allerdings das dann schnell wieder verworfen hat, weil er eigentlich nicht auf der Suche nach einem Nährstoff zur Heilung von Pellagra war, sondern auf der Suche nach einer Heilung für sogenanntes Beriberi, eine Vitamin B1, Thiamin-bedingte Mangelerkrankung. Und als er dann gemerkt hat, dieser von ihm isolierte Stoff hilft nicht gegen Beriberi, hat er da die Forschung eingestellt. Und erst einige Zeit später, 1915 um genau zu sein, hat ein österreichischstämmiger, aber in den USA beheimateter Arzt namens Josef Goldeberger die Forschung von Casimir Funk weitergeführt und hat diesen Stoff, den wir mittlerweile als Niacin kennen, als sogenannten PP-Faktor, PP für Pellagra Preventive Faktor bezeichnet und konnte eben zeigen, dass mit diesem Nährstoff die Krankheit Pellagra geheilt werden konnte. Das heißt, auch hier waren mehrere Wissenschaftler an der Entdeckung, an der Benennung, an der Isolierung dieses Nährstoffs involviert, und das waren auch nur die zwei bekanntesten. Es gab natürlich auch noch deutlich mehr Wissenschaftler, die in dem Bereich tätig waren, aber wir sehen eben auch hier die verworrene Geschichte der Nährstoffentdeckung, dass meistens über klassische Mangelerkrankungen, die eigentlich erst durch unsere schlechten Lebensmittelverarbeitungsmethoden erst dann prägnanter wurden, beziehungsweise durch Veränderungen in unserem Ernährungsverhalten, weil eben dann oft der Anteil an gewissen Getreiden wie Mais extrem hoch wurde, der Anteil an gewissen tierischen Produkten in gewissen Regionen gesunken ist und durch diese Veränderungen in der Ernährung des Menschen dann plötzlich Nährstoffmangelerkrankungen auftauchten, die man die Hunderttausenden von Jahren davor gar nicht kannte, und dann eben die moderne Ernährungswissenschaft mit der Aufgabe betraut war, herauszufinden, was das denn sein könnte und welche Nährstoffe das sind und eben wie man das behandeln kann.
Es gibt ja viele Umgekehrt, viele Nährstoffe sind ja bei diversen Funktionen im Körper beteiligt. Aber was mir gerade so kommt, weil du davor auch wie Beriberi erwähnt hast oder mit Skorbut, mit Vitamin C gibt es ja auch. Es gibt ja schon auch so ein paar Mangelerscheinungen, die explizit einem Nährstoff zuzuweisen sind, oder? Mhm. Die man dann eben auch explizit mit der beispielsweise Supplementierung oder eben mit der Zufuhr von einem Nährstoff behandeln kann, oder? Ist das korrekt?
Grundsätzlich, ja, genau. Wie eben beim Pilagreiz, beim Vitamin B3.
Genau, okay. Finde ich eigentlich spannend, weil wir ja oft so sagen, hey, man sollte breitflächig und Anführungszeichen supplementieren, weil ja eben diverse Nährstoffe Einfluss auf vieles haben und man jetzt nicht sagen kann, ob die Müdigkeit einem einzigen Nährstoffmangel zuzuweisen ist, aber bei anderen Krankheiten wiederum oder Mangelkrankheiten kann man das ja dann schon, oder?
Also du kannst es dir so vorstellen, dass die gängigen unspezifischeren Mangelsymptome, die ja keine klassischen Mangel, sondern eher subklinische Mangelsymptome sind, Symptome einer unzureichenden Versorgung, einer Unterversorgung sind, die sind sehr unspezifisch und da ist es auch sehr oft so, dass unterschiedliche Nährstoffe hier in Wechselwirkung miteinander treten. Wenn wir uns dann die schwersten Ausläufer dieser Nährstoffmängel angucken, dann wird es quasi nach hinten raus relativ klar, welche Nährstoffmängel es sind, weil sie dann zu recht stark unterschiedlich ausgeprägten Mangelerkrankungen wie Pellagra, Beriberi, Marasmus, Kwashiorkor, Skorbut, you name it, zu diesen Erkrankungen führen. Aber das sind dann halt tödliche Erkrankungen. Und okay, so weit wollen wir es natürlich bitte nicht kommen lassen.
Okay. Genau. Ja, ist mir nur gerade irgendwie so in den Sinn gekommen.
Und also du hast es ja gerade angesprochen, Nährstoffe haben ja auf unterschiedlichen Ebenen wirken sie und wirken teilweise auch synergetisch miteinander. Und beispielsweise, wenn wir jetzt über die Gruppe der B-Vitamine sprechen, auch der Grund, warum die B-Vitamine als Gruppe zusammengefasst wurden, weil es eben so viele Überschneidungen in ihrer Wirkungsweise gibt und daher kommen viele der Aufgaben des Vitamin B3 einem wahrscheinlich auch bekannt vor. Das ist zum einen mal die Energieproduktion. Das heißt, Vitamin B3 bzw. die daraus hergestellten Coenzyme, NAD und NADP, sind unerlässlich für die Energiegewinnung aus Nährstoffen, also aus den Makronährstoffen, aus Kohlenhydraten, aus Fetten und Proteinen und spielen entsprechend eine zentrale Rolle im Zellstoffwechsel und sind entsprechend, wenn sie mangelhaft vorhanden sind, einer von mehreren Gründen, warum Menschen Abgeschlagenheit und andere negative Symptome erleben können. Des Weiteren sehen wir, dass Vitamin B3 eben wichtig für die Hautgesundheit ist. Wir sehen schon, im extremsten Fall führt es zu Krankheiten wie Pellagra, die sich unter anderem auch mit Hautkrankheit manifestieren. Aber selbst eine Unterversorgung an Vitamin B3 kann negativ auf die Hautgesundheit wirken. Außerdem auch auf die Nerven, auf das Verdauungssystem und weiteres. Und Vitamin B3 ist wichtig für die Aufrechterhaltung der gesunden Hautbarriere. Das heißt, wenn zu wenig Vitamin B3 vorhanden ist im Organismus, wird die Haut des jeweiligen Organismus anfälliger für unterschiedliche negative Einflüsse von außen, weil eben die Hautbarriere gestört ist und entsprechend Hautprobleme dann auftreten können.
Das ist interessant, weil oft hört man ja eigentlich so Vitamin A und Hautgesundheit. Das ist ja, glaube ich, auch in vielen Cremen drinnen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das was hilft, also in das Vitamin A in Cremen.
Grundsätzlich ja,
tatsächlich. Grundsätzlich ja, aber beim Vitamin beim Vitamin B3 ist das aber nicht der Fall, oder? Also B3
ja, also mir ist es nicht bekannt, dass hier die topische Applikation beim B3 was bewirkt. Ich weiß es aber auch nicht. Also grundsätzlich penetriert ja die Inhaltsstoffe der Creme durchaus die Hautschichten, natürlich nicht so tief. Und daher wäre es jetzt auch nicht ganz unplausibel, dass es vielleicht auch eine Wirkung hat. Ich bin dabei im Thema nicht drin. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die orale Einnahme von Vitamin B3 aus der Nahrung oder Nahrungsergänzung einen positiven Effekt auf die Haut hat, beziehungsweise das natürlich nur, wenn davor ein Mangel vorlag. Also wenn jemand, weil du hast ja schon gesagt, Vitamin A und diverse andere Nährstoffe sind für die Hautbarriere, für die Feuchtigkeit der Haut, für die Schutzfunktion und weiteres wichtig. Und wenn jetzt kein B3-Mangel, sondern ein anderer Grund vorliegt, dann kann ich natürlich so viel Niacin nehmen, wie ich möchte, dann wird es diese negativen Effekte auf die Haut nicht kompensieren. Aber wenn es eben ein Stoff ist, der mangelhaft vorliegt, dann kann das schon passieren. Der weitere Punkt, der ganz wichtig ist, ist die Cholesterinregulierung. Wir sind ja eben beim Thema, also wir werden ja noch, wir haben es ja schon sehr oft angekündigt, wir können versprechen, dass in dieser Staffel, in den Folgen bis zum Ende der zweiten Staffel definitiv eine Cholesterinfolge stattfinden wird, also bis Folge 30. Und da klären wir das Thema nochmal im Detail, aber weil B3 auch einen Einfluss auf die Cholesterinregulierung hat, hier auch nochmal der Hinweis darauf. Denn wir versteifen uns in der ganzen Cholesterindebatte ja auf absolute Zahlen und sagen, die Person hat Hypercholesterinämie, das heißt, die darf weniger Cholesterin zu sich nehmen, die darf weniger gesättigte Fettsäuren zu sich nehmen und weiteres. Und zum einen haben wir schon in den Folgen etabliert, dass Nahrungskolesterin zumindest für die meisten Menschen gar kein großes Thema ist, weil die Cholesterinsynthese, die endogene Synthese sich eigentlich an die externe Zufuhr anpasst. Das kann sie aber unter anderem nur, wenn genügend Vitamin B3 vorhanden ist. Und wenn also Menschen einen Mangel an gewissen B-Vitaminen wie B3 haben, dann kann ihre Cholesterinregulierung aus dem Ruder laufen und dann kann plötzlich doch Nahrungskolesterin zum Problem werden. Oder eben auch die Cholesterineigensynthese kann durch Vitamin B3 reguliert werden. Das heißt, vor allem die Erhöhung des HDL-Cholesterinspiegels, des guten, beziehungsweise die Reduktion, die Senkung des LDL-Cholesterins und auch der Triglyceridwerte, das sind regulatorische Mechanismen, die im Körper B3 gesteuert sind. Und warum ich das so spannend finde, ist eben, die meisten konzentrieren sich primär darauf, wie viel denn an Cholesterin zum Beispiel zugeführt wird und stellen sich aber weniger die Frage, ist es wirklich so, dass wir zwangsweise die Menge an Cholesterin in der Nahrung restriktieren müssen oder die Zufuhr an gewissen gesättigten Fettsäuren oder liegen vielleicht irgendwelche Nährstoffmängel vor, die die Regulierung negativ beeinflussen? Bisschen ähnlich wie beim Thema Natrium und Bluthochdruck. Natürlich kann man seine Natrium, also seine Salzzufuhr stark reduzieren und kann so einen leicht hypotonen Effekt, zumindest wenn man zu den Personen gehört, die darauf sensitiv sind, erreichen. Aber auf der anderen Seite ist es in vielen Fällen
sinnvoll. Also einen Blutdruck senken,
genau. In vielen Fällen ist es aber sinnvoller, weil Natrium ja auch ein essentielles Mineral ist, dass wir eher die Kaliumzufuhr erhöhen und eben dadurch das Natrium-Kalium-Verhältnis verbessern. Und ähnlich ist es auch hier. Cholesterin ist ein wichtiger, essentieller Stoff, den wir brauchen. Und es ist aus meiner Sicht deutlich sinnvoller, jene cholesterinregulierenden Mechanismen zu optimieren durch eine gute Nährstoffversorgung, als unbedingt übermäßig viel Fokus darauf zu legen, eben die Cholesterinsynthese möglichst zu reduzieren, beziehungsweise also durch die Zufuhr von gesättigten Fetten oder eben durch die Zufuhr von Nahrungskolesterin. Und der letzte Punkt, der auch nicht uninteressant ist, Niacin, also Vitamin B3, ist ein antioxidatives Vitamin, so wie auch diverse andere. Das heißt, es spielt eine Rolle im Schutz der Zellen vor oxidativem Stress. Das heißt, die Wirkung, die freie Radikale mit sich bringen können und das trägt zur Verlangsamung von Alterungsprozessen und zum Schutz bei bestimmten Krankheiten bei. Das heißt, eine gute Versorgung mit diesem Nährstoff ist allgemein wichtig für ein langes, gesundes Leben. Entsprechend natürlich, es ist ein Vitamin, es ist ein essentieller Nährstoff. Und daher ist es nicht nur die Vermeidung von einzelnen Krankheitsbildern, sondern eben auch für eine allgemeine Verbesserung der Gesundheit. Und diese subklinischen, oft unentdeckten Mängel, die führen natürlich nicht akut dazu, dass wir jetzt eine Krankheit wie Pellagra bekommen, aber es kann eben dazu führen, dass wir in den darauffolgenden Jahrzehnten nicht den Schutz vor Krankheiten genießen, wie wir es bei einer guten Versorgung mit den jeweiligen Nährstoffen hätten.
Wenn ich jetzt meine Ernährung so anpassen möchte, damit ich über die Nahrung gut mit Vitamin B3, also mit Niacin versorgt bin, wie müsste ich mich dann denn ernähren? Also welche Lebensmittel sind besonders reich an Vitamin B3? Mir wäre jetzt beispielsweise nicht bekannt, dass es zum Beispiel von der DGE bei einer veganen Ernährung als potenziell kritischer Nährstoff benannt wird. Ist es in der Mischkost eventuell kritisch?
Also grundsätzlich kann es in beiden Ernährungsweisen ausreichend zugeführt werden. Was man vielleicht davor nochmal kurz erklären muss, es gibt natürlich, sonst wäre es ja zu einfach, im Bereich Vitamin B3 mehrere unterschiedliche Formen von Niacin-Derivaten. Das heißt, wir kennen Niacin als Nikotinsäure, wir kennen es aber auch als sogenanntes Nikotinamid. Und darüber werden wir noch ein bisschen sprechen, in welchen Lebensmitteln welche Formen drin sind, welche wie bioverfügbar sind. Es gäbe theoretisch auch noch weitere Formen, aber das wären die zwei wichtigsten. Und das heißt, die absolute Menge an Niacin-Derivaten ist natürlich wichtig, aber ein bisschen zu gucken, welche Lebensmittel wie viel von welchen Niacin-Formen haben, ist durchaus auch wichtig. Bevor wir über die einzelnen Gehalte an Niacin in unterschiedlichen Lebensmitteln sprechen, ist es, glaube ich, wichtig, damit man eine Relation kennt, die Zufuhrempfehlungen zu kennen. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, empfiehlt für erwachsene Männer, je nach genauem Alter, zwischen 14 bis 16 Milligramm Niacin-Äquivalent und für erwachsene Frauen 11 bis 13 Milligramm. Ähnliche Werte findet man auch bei der WHO und ähnliche Werte auch beim IOM. Da sind sie ein bisschen höher mit 16 Milligramm für Männer und 14 Milligramm für erwachsene Frauen. Das heißt, in den USA wird nicht im Erwachsenenalter zwischen unterschiedlichen Lebensphasen unterschieden, aber vom Verhältnis her ist es im weitesten dasselbe. Und was wir bei den Niacin-Empfehlungen haben, und das zieht sich leider durch einige andere Nährstoffempfehlungen auch, ist die Problematik, dass diese Zufuhrempfehlungen nicht die optimale langfristige Gesundheit der Leute im Blick hat, sondern diese Empfehlungen sind zur Vorbeugung von Mangelerkrankungen wie Pellagra. Das heißt, man hat sich angeguckt, wie viel Vitamin B3 benötigt es, um Pellagra vorzubeugen. Wissenschaftler kamen da auf eine Menge von ein bisschen über 5 Milligramm pro 1000 1000 Kilokalorien, die zugeführt wurden. Dann wurde noch ein Sicherheitspuffer eingebaut und auf Basis dessen wurden dann die Zufuhrempfehlungen getätigt. Und wir wissen bis heute gar nicht genau, was der exakte optimale Bedarf ist. Wir wissen nur relativ genau, wo der minimale Bedarf liegt. Und da ist es womöglich durchaus sehr sinnvoll, mehr als das zuzuführen. Vor allem da zumindest das Nikotinamid, also diese eine Art von Vitamin B3 im Gegensatz zur Nikotinsäure, selbst bei sehr hoher Aufnahme selten Nebenwirkungen verursacht. Das heißt, selbst extrem hohe Dosen von bis zu 900 Milligramm bei Erwachsenen hat nicht zu negativen Effekten geführt. Bei Nikotinsäure ist es was anderes, das sind deutlich geringere Mengen, da muss man deutlich mehr aufpassen, aber zumindest gewisse Formen von Vitamin B3 können auch in sehr hoher Menge zugeführt werden. Was vielleicht auch noch interessant ist, weil das haben wir bei vielen Nährstoffen nicht. Wir haben, wenn wir uns zum Beispiel die Ergebnisse der Nationalen Verzehrstudie 2 angucken, haben wir den Fall, dass die meisten Gruppen, also der Durchschnitt der Median, deutlich mehr Niacin über die Nahrung zuführt, als die Fachgesellschaften empfehlen. In den meisten Fällen ist es so, dass zwar die Empfehlungen entweder erreicht werden oder knapp unterschritten werden, aber dass beispielsweise hier die 15- bis 18-Jährigen laut der Nationalen Verzehrstudie 2 im Durchschnitt 34 Milligramm Vitamin B3 bei den Männern beziehungsweise 25 bei den Frauen aufnahmen, damit ungefähr mehr als das Doppelte aufgenommen haben, zeigt schon, dass selbst die typisch westliche Ernährung mehr Niacin enthält, als es die Fachgesellschaft empfehlen. Und die große Frage ist eben, wäre vielleicht noch mehr, noch sinnvoller? Und das werden wir bis auf Weiteres vermutlich nicht wissen. Was wir wissen, ist lediglich, dass in gewissen therapeutischen Applikationen sehr hohe Dosen an B3 sinnvoll sein können. Das heißt, da werden die wirklich als Arzneimittel eingesetzt. Mit manchmal auch Nebenwirkungen, aber zumindest auch mit therapeutischen Effekten. Und natürlich interessant zu wissen wäre, wie viel sollte man auf Dauer denn präventiv zuführen? Du hattest noch gefragt, in welchen Lebensmitteln ist jetzt viel oder weniger B3 drin? Und bevor wir das besprechen, vielleicht noch ein allerletzter Punkt. Niacin ist ein Vitamin, das zwar grundsätzlich von außen zugeführt werden muss, so wie alle anderen essentiellen Nährstoffe. Der menschliche Körper hat aber grundsätzlich die Möglichkeit, aus der essentiellen Aminosäure Tryptophan selbst Vitamin B3 zu bilden. Das heißt, Ernährungsweisen, die sehr proteinbetont sind, vor allem jene, die sehr viel Tryptophan enthalten, reduzieren den Bedarf an Niacin etwas, beziehungsweise im Umkehrschluss sehr proteinarme Ernährungsweisen, wo also kein Tryptophanüberschuss vorhanden ist, erhöhen indirekt gesehen den Bedarf an Niacin. Das heißt, wie viel Niacin man braucht, ist auch ein bisschen vom Proteingehalt in der jeweiligen Ernährung abhängig. Und unter den Lebensmitteln, die besonders reich an Vitamin B3 sind, ist natürlich wie so oft was zu finden. Du kennst es, wir hatten es fast bei jeder Podcast-Folge.
Die Leber.
Genau, also es sind wie so oft die Innereien, speziell die Leber, die besonders reich an Vitamin B3 ist. Wir haben aber auch gewisse Fische, wir haben aber auch gewisse Pflanzenlebensmittel, gewisse Pilze, gewisse Nüsse und bestimmte Getreideprodukte, beziehungsweise vor allem der Keimling von Getreiden. Und bei den Pflanzenlebensmitteln.
Sprich Vollkorngetreideprodukte.
Entweder Vollkorngetreideprodukte oder zum Beispiel Weizenkeimlinge gibt es ja auch einzeln zu kaufen. Und Hefeflocken, vor allem Bierhefeflocken, sind extrem reich an sämtlichen B-Vitaminen mit Ausnahme von B12. Das sind so die gängigen Lebensmittel. Was man zu meiner eigenen Überraschung findet, obwohl ja die menschliche Muttermilch beispielsweise recht reich an Niacin ist, ist Kuhmilch recht arm an Niacin und auch daraus hergestellte Milchprodukte arm an Vitamin B3. Und auch Eier sind recht arm an Vitamin B3. Das heißt, Vegetarier haben, und das sehen wir auch in Vergleichen, Untersuchungen, zum Beispiel Schübach und Kollegen aus der Schweiz, eine noch schlechtere Versorgung an Niacin im Vergleich zu Veganern. Sowohl Vegetarier und Veganer haben aber meistens eine schlechtere Versorgung als Mischköstler.
Und wie kommt das, also in der Mischkost wird ja auch kaum Leber gegessen,
genau.
Ist aber in Fleisch selbst.
Fleisch ist okay. Zumindest etwas mehr drin, gehen wir dann auch gleich die Werte durch, um mal das ins Verhältnis zu setzen. Also es gibt durchaus sehr gute pflanzliche Quellen. Bierhefeflocken, haben wir schon gesagt, wäre eine sehr gute Quelle, da reichen auch wirklich schon 5 bis 10 Gramm, die man sich im Tag irgendwo reinstreuen kann, die sehr viel Vitamin B3 enthalten. Gewisse Pilze wie Steinpilze sind sehr reich an Vitamin B3. Manche Nüsse wie Erdnüsse, die zwar botanisch gesehen Hülsenfrüchte sind, aber trotzdem sehr reich an Niacin sind. Sonnenblumenkerne sind unter den Ölsaaten die niacinreichsten. Und unter den tierischen Lebensmitteln haben wir schon gesagt, Innereien sehr, sehr reich. Aber auch Geflügelfleisch ist jetzt nicht arm an Niacin. Thunfisch, Lachs, andere Fische recht reich an Niacin. Aber eben Milchprodukte und Eier absolut nicht. Was auch noch verhältnismäßig meiner Überraschung nach reich an Niacin ist, ist Kaffee. Also nicht nur im Trockenprodukt, also Instant-Kaffee-Pulver ist extrem reich an Niacin, aber selbst auf 100 Milliliter gesehen hat schwarzer Kaffee durchaus relevante Mengen an Niacin. Und wenn man ein, zwei Kaffee am Tag trinkt, kann das durchaus ein bisschen was auch zu der Versorgung beitragen.
Relevante Mengen bedeutet in dem Fall, hast du da eine konkrete Zahl?
Ja, also
einen konkreten Bereich?
Selbstverständlich. Also wir sagten ja, Eier sind jetzt nicht so reich an Niacin. Schwarzer Kaffee enthält pro 100 Gramm gesehen, also 100 Gramm schwarzer Kaffee, und zwar schon aufgebrüht, das fertiges Getränk, im Vergleich zu 100 Gramm Ei das Dreifache an Niacin. Also wir sind beim Ei bei 0,04 Milligramm pro 100 Gramm und beim Kaffee bei 0,13. Kuhmilch 0,1 pro 100 Milliliter. Worauf ich einfach hinaus möchte, ist, für ein Getränk mit quasi 0 Kalorien ist Kaffee schon wirklich nicht schlecht. Und aber die besten Quellen sind eben tierische Produkte wie Innereien. Zum Vergleich, eine Schweineleber enthält 16 Milligramm pro 100 Gramm. Mhm. Geflügelfleisch immerhin auch noch 10. Thunfisch 14, Lachs 9. Das sind deutlich höhere Werte. Ja. Aber auch immer Erdnüsse immerhin 12 Milligramm. Sonnenblumenkerne immerhin 8 Milligramm. Bierhefe 45 Milligramm, aber da isst man natürlich auch nicht so viel. Steinpilze 14 bis 15 Milligramm. Aber wenn man sich eben die anderen pflanzlichen Lebensmittel anguckt, dann ist da gar nicht so viel drin. Wenn man sich die gängigen Obstsorten, die gängigen Gemüsesorten, raffinierte Getreide anguckt, überall nicht so viel. Klar, in Vollkorngetreide ist ein bisschen mehr, aber auch hier pro 100 Gramm hat Getreide wie Weizen, Roggen, Dinkel, je nach Sorte zwischen 2 und 3 Milligramm. Und das ist immerhin 100 Gramm. Muss man, und das ist ja Trockengewicht, das heißt, wenn das einmal noch zubereitet wird, hat man auch noch deutlich weniger. Und daher ist es schon wichtig, in der pflanzlichen Ernährung entweder einfach ein B-Komplex zu nehmen, also ein Multinährstoff, wo auch Vitamin B3 drin ist, oder eben Hefeflocken beispielsweise regelmäßig zu konsumieren, was so oder so sinnvoll ist, und auf gewisse Ölsaaten wie Sonnenblumenkerne und auf gewisse Nüsse wie Erdnüsse zurückzugreifen.
Mhm. Du hast jetzt vorhin gemeint, dass, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der nationalen Verzehrsstudie teilweise ein Vielfaches der Zufuhrempfehlung konsumiert wurde, also zugeführt wurde. Und dass aber in Untersuchungen wie von Schüppach und Kollegen gezeigt wurde, dass gewisse Personen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, dass die weniger als die Zufuhrempfehlung bekommen.
Nee, was die oder Prima meinte, ist, dass obwohl die Zufuhr teilweise in Ordnung ist, die Rate an Personen mit unzureichender Versorgung bei den Veganern höher war als bei den Mischköstlern.
Okay. Und also das wurde bei Schüppach und Kollegen über Blutparameter getestet?
Genau, also wenn man sich anguckt, in der Publikation von Schüppach und Kollegen sieht man, dass bei den Zufuhren an Niacin sich genau das widerspiegelt, was sie meinte, dass aufgrund der schlechten Gehalte in Eiern und in Milchprodukten die Vegetarier unter den drei Gruppen vegetarisch, vegan, Mischköstler am schlechtesten abschneiden. Da war die Durchschnittszufuhr bei 12 Milligramm.
Die also, Zufuhr über die Ernährung.
Über die Ernährung. Also im Durchschnitt etwas unter den Empfehlungen. Veganer waren mit ein bisschen über 17 drüber und Mischköstler mit knapp 19 am höchsten. Was für uns aber eigentlich interessant ist, ist, wie sieht es denn mit dem Versorgungsstatus aus?
Wobei man da ja auch zuerst mal etablieren muss, ist das überhaupt aussagekräftig, also die Blutparameter, weil da hatten wir auch schon oft das Thema, dass das eigentlich gar nicht so viel Aussagekraft hat. Wie sieht es diesbezüglich aus?
Genau, also auf individueller Ebene sind die Blutparameter auch für Niacin nicht sehr aussagekräftig. In einer Gruppe, aber zumindest im Hinblick, wenn wir wissen, dass auch die Bioverfügbarkeiten aus der Nahrung unterschiedlich sind, gibt es uns zumindest ein gewisses Bild, wenn man sagt, die eine Gruppe ist durchschnittlich deutlich unter den Werten der anderen. Können wir zwar nicht genau sagen, ab wann es jetzt genau kritisch wird und ob jetzt im Einzelfall die Person schon in einem Mangel ist oder noch in einer Unterversorgung, aber wir können zumindest Gruppen miteinander vergleichen. Und dass es existieren auch da Cut-Off-Werte für die Niacinversorgung, aber wie du richtig sagst, mit der Einschränkung, dass wir nicht genau wissen, wo wir da stehen. Man sieht auch, die Normal Range für Niacin ist zwischen 130 und 400 Nanomol pro Liter. Also es ist eine riesen Range. Und wenn wir uns eben angucken, wie viele Personen selbst unter die 130 gefallen sind, dann ist das für uns schon eine relevante Aussage, was die Versorgungssituation angeht. Auch wenn wir im Einzelfall natürlich nicht genau sagen können, ab wann es dann nicht nur außerhalb der Referenzrange liegt, sondern vielleicht auch gesundheitlich schwierig ist. Aber die Tatsache, dass wir beispielsweise in Bezug auf die absolute Zufuhr gar nicht so einen großen Unterschied zwischen den Veganern und den Mischköstlern hatten, wir aber im Umkehrschluss sehen, dass bei den Veganern immerhin beim Niacin mehr als ein Viertel, also 26% der Probanden unter diesem Cut-Off-Wert landeten, wohingegen es bei den Mischköstlern nur 11% war, unterstreicht, was wir auch wissen, nämlich, dass die Bioverfügbarkeit des Niacins aus pflanzlichen Quellen im Durchschnitt schlechter ist. Was wir ebenfalls sehen, was uns wenig überrascht, ist, dass die höchste Rate hier bei den Vegetariern waren. Da landeten mehr als ein Drittel, nämlich 34% unter diesem Cut-Off, weil eben Vegetarier Milchprodukte, Eier essen und damit relativ niacinarme Lebensmittel, die insgesamt sehr nährstoffreich sind. Aber in Bezug auf Niacin müsste man dann als Vegetarier halt einen Fokus auf andere, besonders niacinreiche Lebensmittel setzen.
Wie Hefeflocken.
Wie zum Beispiel Hefeflocken, genau. Und so ist es auch nicht überraschend, dass eine systematische Übersichtsarbeit, die 2021 veröffentlicht wurde, können wir gerne auch in der Videobeschreibung verlinken, von Bakaludi et al., dann zum Rückschluss gelangte, dass bei veganer Ernährung im Vergleich zur Mischkost eben eine Reihe an Nährstoffen potenziell kritisch ist. Und hier wurde auch Niacin erwähnt. Auch wenn eben von Seiten der DGE beispielsweise Niacin nicht als potenziell kritischer Nährstoff genannt wird, gibt es mittlerweile mehrere Studien und eben diese zusammenfassende systematische Übersichtsarbeit, die zeigt, man sollte neben den Klassikern wie B2, B12, Vitamin D, Eisen, Zink, Kalzium, Jod und weiteren auch einen Fokus auf Niacin legen.
Bei veganer Ernährung?
Bei veganer Ernährung, genau.
Obwohl es ja laut Schüpbach beispielsweise und bei vegetarischer sogar...
Genau, also das ist eine systematische Übersichtsarbeit zur veganer Ernährung, aber selbstverständlich Vegetarier noch mehr.
Okay.
Vielleicht noch zurückkommend zu der Frage mit der Bestimmung. Es ist so, dass es bei der Bestimmung des Niacins einige indirekte Niacin-Metaboliten gäbe, theoretisch, die man messen könnte. Das heißt, es wird vermutlich, wenn die Forschung hier noch voranschreitet, darauf hinauslaufen, dass man eben nicht einfach nur Niacin im Blut misst, weil das ist nicht sehr aussagekräftig. Allerdings, wenn es halt sehr stark reduziert ist, potenziell lässt das schon einen Rückschluss zu, aber eben, ob man jetzt in diesem Graubereich eher auf der besseren oder weniger guten Seite ist, ist dann schwer zu sagen. Aber durch die Messung von gewissen indirekten Niacin-Metaboliten kann man hoffentlich in Zukunft etwas mehr im Detail darüber sagen. Aber auch da ist noch Forschung notwendig. Und das Zweite, was vielleicht noch relevant ist zu sagen, wenn man etwas höhere Dosen an Niacin supplementiert, darf man sich nicht wundern, wenn man einen sogenannten Niacin-Flash bekommt.
Das etwas höhere Dosen in dem Zusammenhang bedeutet das Doppelte der Zufuhrempfehlung, das Zehnfache?
Also ich kenne es schon ab Niacindosen im Bereich so ab 25, 30 Milligramm. Also es ist nicht absurd, aber schon das, sagen wir mal, das Doppelte bis Dreifache der Zufuhrempfehlung, genau. Ob man es bekommt, hängt auch davon ab, nicht nur wie hoch ist die absolute Dosis, sondern nimmt man es am Ende einer großen Mahlzeit oder nimmt man es zwischen den Mahlzeiten. Mhm. Wenn man jetzt zwischen den Mahlzeiten supplementiert, sind auch etwas geringere Dosen schon in der Lage, diese Niacinflasche auszulösen. Grundsätzlich ist es unangenehm, aber unproblematisch. Was merkt man? Man wird an manchen Stellen des Körpers etwas rot, es kann ein bisschen jucken, es kann unangenehm sein, geht dann aber auch relativ schnell wieder weg. Aber daher meine Empfehlung, wenn man, und das mag in manchen Fällen ja sinnvoll sein, etwas höher Niacin supplementiert, dass man zum einen es zu den Mahlzeiten nimmt, also möglichst gegen Ende der Mahlzeit, und wenn man es kann, wenn es beispielsweise ein Nährstoff ist, ein Nährstoffpräparat, das man auf mehrere Portionen aufteilen kann, dann das gerne vielleicht auf 2 oder 3 Tagesportionen aufteilen.
Also mehrmals täglich kleinere Mengen.
Genau.
Um eben nicht diesen Niacin-Flash zu bekommen oder die Wahrscheinlichkeit diesbezüglich zumindest zu minimieren.
Genau, es ist ähnlich wie jetzt, wenn man sich das vorstellt, beim Beta-Alanin hat man auch dieses Kribbeln. Mhm. Auch das beides ist unproblematisch, aber es ist unangenehm und in den meisten Fällen führt das dazu, dass die Compliance der Leute etwas sinkt, einen Nährstoff regelmäßiger zu nehmen, wenn sie etwas unangenehme, obwohl unproblematische Nebeneffekte spüren. Mhm. Genau, das war jetzt zu B3, klar, man kann noch mehr sagen, aber wir haben ja noch einen ganzen Nährstoff vor uns.
Abschließend vielleicht kurz von meiner Seite noch, weil du hast es eingangs kurz erwähnt, so mehr oder weniger nebenbei. Soweit ich das jetzt richtig mitbekommen habe, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Es gibt ja unterschiedliche B3-Formen und du hast unter anderem das Nicotinamid angesprochen und meintest dabei, dass das in höheren Dosen extrem unproblematisch ist. Mhm. Sprich, wenn man jetzt B3 supplementieren möchte, dann sollte man sich bei der Form eher daran orientieren, oder?
Das wäre grundsätzlich meine Empfehlung, genau. Also die tolerierbaren Höchstmengen, auch laut EFSA, wurden auf 900 Milligramm für Nicotinamid gesetzt und auf 10 Milligramm für Nicotinsäure. Man sieht ja also schon, wie groß die Unterschiede sind. Und entsprechend würde ich sagen, alles, was eben über die 10 Milligramm geht, sollte man in Form von Nicotinamid zu sich nehmen. Und entsprechend ist das natürlich auch die Form, die ich von Anfang an in den Nahrungsergänzungsmitteln für Watson verwendet habe. Da ist überall Nicotinamid drin.
Genau, was ja durchaus Sinn macht, weil wir ja auch schon über den 10 Milligramm drinnen haben. Also es sind ja, glaube ich, die Zufuhrempfehlung der DGE, an der wir uns da orientieren, was ja knapp über 10 Milligramm sind. Aber mit dem Nicotinamid hätten wir ja nach oben hin noch sehr viel Spielraum mit der Maximalzufuhr der EFSA in Höhe von 900 Milligramm. Wenn du damit nichts mehr weiter zu B3 hast, würde ich sagen, wir machen weiter mit B6, Vitamin B6, auch bekannt als Pyridoxin. Hast du da auch einen kurzen historischen Anfang oder eher nicht?
Ja, gerne, kurz. Also hier wird ein Biochemiker namens Samuel Lewkowski als jene Person genannt, die Pyridoxin zum ersten Mal isoliert hat. Das ist ein polnischstämmiger, aber in den USA lebender Biochemiker. Und was ich vor allem interessant fand, ist, dass schon in den 50er Jahren man aus Tiermodellen, auch an Menschenaffen beispielsweise, gesehen hat, dass ein Mangel an Vitamin B6 Arteriosklerose begünstigen kann. Und wenn wir uns jetzt angucken, was in den letzten Jahrzehnten an Beobachtungsstudien veröffentlicht wurde, dann sehen wir nicht in allen, aber in einigen von ihnen ebenfalls, dass ein schlechter B6-Status mit einem höheren Auftreten von gewissen kardiovaskulären Erkrankungen beziehungsweise davor noch mit Arteriosklerose zusammenhängt. Und wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, dass Leute sich oft beim Cholesterin beispielsweise, beim Vitamin B3, darauf aufhängen, wie hoch ist der Cholesterinwert, und dann, anstatt dass sie ihre Vitamin B3-Versorgung verbessern, versuchen sie dann zwangsweise über eine Restriktion ihrer Fettsäurenzufuhr oder ihres Cholesterin-Intakes den Cholesterinwert zu senken. Und auch hier ist es so, dass wir ja sagen, um Arteriosklerose möglichst zu vermeiden, sollte man einen möglichst geringen LDL-Cholesterinspiegel haben, und wir machen uns da Sorge. Und natürlich korreliert der LDL-Cholesterinspiegel oft mit zum Beispiel dem Auftreten von Arteriosklerose, aber unter anderem auch indirekt deswegen, weil die B-Vitamine oft in Summe halt unzureichend zugeführt werden. Und zum einen eben ist es ein Mangel an Niacin, der mal dazu führt, dass der Cholesterinspiegel zu hoch wird, der LDL-Cholesterinspiegel zu hoch wird, und ein oft zusätzlich vorhandener unzureichender Vitamin B6-Status zusätzlich dazu führt, dass eben Arteriosklerose dann schneller voranschreiten kann, als es das würde, wenn eine gute B6-Versorgung herrschen würde. Und insofern finde ich es sehr schade, dass in der ganzen Thematik der kardiovaskulären Erkrankungen viel zu wenig Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, wie viel präventives Potenzial alleine schon die gute Versorgung mit B-Vitaminen, aber auch die Versorgung mit anderen Nährstoffen hätte. Obwohl wir das mittlerweile seit 70 Jahren aus Tiermodellen wissen und mehr Humanstudien das ebenfalls zeigen.
Was genau wissen wir jetzt über B6? Also kannst du ein bisschen was über die Funktionen im menschlichen Körper sagen?
Gerne. Also glücklicherweise haben zahlreiche Pioniere in den letzten 100 Jahren sehr viel Forschung zu dem Thema B6 und anderen Vitaminen vollzogen. Und wir wissen mittlerweile, dass B6 ebenfalls wie andere B-Vitamine unter anderem am Aminosäurestoffwechsel beteiligt ist. Das heißt, B6 spielt eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung und der Synthese von Aminosäuren, das heißt die Bildung von nicht essentiellen Aminosäuren aus essentiellen Aminosäuren. Und eine unzureichende B6-Versorgung beispielsweise kann halt auch dazu führen, dass gewisse eigentlich nicht essentielle Aminosäuren dann plötzlich doch zumindest semi-essentiell werden, weil eben die körpereigene Bildung aus anderen essentiellen Aminosäuren eingeschränkt ist. Das heißt, die Kategorisierung von essentiell, semi-essentiell und nicht essentiell, die hält natürlich nur dann stand, wenn eine insgesamt gute Nährstoffversorgung mit den essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen gegeben ist. Darüber hinaus ist Vitamin B6 wichtig im Neurotransmitterstoffwechsel. Das heißt, es ist wichtig für die Produktion und die Regulierung von Neurotransmittern. Das sind Stoffe wie Serotonin, Dopamin und anderen, die also wichtig für unser Wohlbefinden sind und unsere Stimmung und die Gehirnfunktion beeinflussen. Es ist außerdem wichtig für die sogenannte Hemsynthese. Das heißt, es ist an der Bildung von Hem beteiligt, und Hem wiederum ist ja ein zentraler Bestandteil des sogenannten Hämoglobins, das wiederum ein sehr wichtiger Sauerstofftransporter im Blut ist. Und wenn der Sauerstofftransport im Blut herabgesenkt ist, kann es ebenfalls eine ganze Reihe an negativen Symptomen wie Müdigkeit und Abgeschlagenheit und weiteres mit sich bringen. Außerdem sehen wir auch, dass es im Glukosestoffwechsel eine wichtige Funktion hat. Das heißt, B6 unterstützt die Bildung von Glukose aus Nicht-Kohlenhydratquellen im Rahmen dieser sogenannten Gluconeogenese. Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Der menschliche Körper hat ja keinen absoluten Bedarf nach Glukose, also nach diesem Kohlenhydrat, obwohl Glukose extrem wichtig ist. Also unser Gehirn ist auf die Zufuhr von Glukose angewiesen, unsere roten Blutkörperchen. Aber der menschliche Organismus kann aus gewissen anderen Stoffen Glukose bilden. Hier muss man vielleicht kurz ausholen. Der menschliche Körper kann ja aus gewissen Ausgangsstoffen Glukose bilden. Aus sogenannten glykogenen Aminosäuren, aber auch beispielsweise aus Glycerol, also dem Bestandteil der Triglyceride. Triglyceride wiederum bestehen ja aus Glycerol bzw. Glycerin und drei freien Fettsäuren. Und dieses Glycerin kann ebenfalls in die Gluconeogenese gehen. Die Bildung dieser Glukose kann aber nur unter anderem dann stattfinden, wenn genügend Vitamin B6 vorhanden ist.
Und sie ist nicht sehr energieeffizient, oder diese Umwandlung, also es ist viel effizienter, dem Körper Glukose, also Kohlenhydrate, für die Energiegewinnung zuzuführen, als Aminosäuren in Form von Protein oder eben Fettsäuren?
Grundsätzlich definitiv. Natürlich in Zeiten wie heute, wo ein Kalorienüberschuss an der Tagesordnung ist, kann diese Ineffizienz manchmal sogar gewünscht sein. Aber der Grund vor allem, warum es so interessant ist, ist, weil durch diese Gluconeogenese der Mensch überhaupt erst fasten kann. Also der Grund, warum wir so lange ohne Nahrung auskommen können, ist eben, weil der Körper dann gewisse Körper körpereigene Substanzen zu Glucose umwandeln kann. Wenn unser Organismus das nicht könnte, dann könnten wir nicht fasten.
Und weil ja die Speicher an Aminosäuren und an Fett, also an Triglyceriden mit diesem Glycerol, das in Glucose umgewandelt werden kann, viel größer sind als die Kohlenhydratspeicher.
Viel größer, genau. Die Muskelglykogenspeicher, die sind super schnell aufgebraucht, die sind im sehr kleinen Bereich und über ein Fett kann der Körper fast unbegrenzt speichern und entsprechend dann das Glycerol dann zu Glucose umwandeln. Du sagst es. Der Muskelspeicher ist natürlich auch zum gewissen Grad begrenzt, aber vor allem eben die Tatsache, dass der Mensch so gut Fett ansetzen kann, zum Leidwesen unserer heutigen Zeit, aber grundsätzlich sehr zu unserem Vorteil der Spezies im Laufe der Evolution, hat dazu geführt eben, dass wir unser glucosehungriges Gehirn auch in Zeiten der unzureichenden Glucoseversorgung von außen durch die Nahrung trotzdem funktionsfähig halten konnten. Und diese und auch weitere Aufgaben zeigen schon, dass Vitamin B6 eine zentrale Rolle im menschlichen Stoffwechsel spielt und eine Unterversorgung natürlich deutlich zu abträglichen Effekten, was die körperliche Leistungsfähigkeit, aber auch die geistige Leistungsfähigkeit angeht, führen kann. Und daher, summa summarum, wollen wir sicherstellen, dass wir genügend davon über unsere Nahrung bekommen und eben jene Lebensmittelquellen identifizieren, die gute, ausreichende Mengen an Vitamin B6 liefert. Und auch hier natürlich ist es wichtig, dass wir verstehen, wir sagen zwar oder wir sprechen von Vitamin B6, als wenn das nur ein Stoff wäre, aber natürlich, sonst wäre es ja zu einfach, ist Vitamin B6 eine Gruppe aus 6 bzw. 7, je nach Quellen, interkonvertierbaren Formen. Und man findet also unterschiedliche Arten von Vitamin B6 in unterschiedlichen Lebensmitteln und nicht alle Formen sind gleich bioverfügbar bzw. damit gleich wirksam.
Bevor wir da vielleicht weitermachen, noch kurz eine Interessensfrage meinerseits. Wir hatten ja beim B3 eine bestimmte B3-Mangelkrankheit. Ist dir sowas zu B6 auch bekannt? Oder?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe bei der Recherche und auch eine der Fragen, die ich in der PubMed-Recherche versucht habe zu klären. Und ich habe dann irgendwann einmal nicht mehr so viel mehr Zeit investiert, weil ich nicht sofort fündig wurde. Mir scheint so eine ganz klassisch auch benannte Krankheit hier nicht vorzulegen, aber es gibt gewisse Arten von Anämien, die mit einem B6-Mangel einhergehen.
Also Eisenmangel?
Oder? Also eben keine Eisenmangel-bedingte Anämie, sondern halt eine B6-induzierte Anämie. Also
aber Anämie bedeutet ja Eisenmangel oder nicht?
Anämie ist ein Krankheitsbild. Es gibt eine B12-induzierte Anämie, es gibt eine B6-induzierte Anämie, es gibt eine Eisenmangel-Anämie. Das ist die bekannteste und auch die relevanteste, aber es ist eben nicht die einzige.
Okay, und beim B6 eben scheint es das auch zu geben?
Genau. Im Prinzip eine Anämie bezeichnet einfach einen verminderten Hämoglobingehalt des Blutes. Und wir haben ja schon etabliert, dass ja an der Hämbildung das Vitamin B6 beteiligt ist. Und entsprechend kann es dann zu B6-Mangel-induzierten Anämien kommen. Aber das wäre jetzt eben kein Krankheitsbild, was man so schön kennt wie Pellagra oder Beriberi. Es gibt auch gewisse Arten von Krämpfen, die mit B6-Mängeln einhergehen. Aber auch hier sind mir jetzt keine so schönen, knackigen Krankheiten bekannt, die eben dann benannt wurden. Genau. Zurück vielleicht zum Thema der verschiedenen B6-Formen, wenn du magst. Damit man versteht, wie gut oder schlecht die eigene Ernährung Vitamin B6 liefert, ist es eben auch leider wichtig, das etwas komplexere Bild zu kennen, welche Arten denn in den Lebensmitteln vorhanden sind. Und grundsätzlich ist es so, dass man jetzt vereinfacht gesagt, im Großen und Ganzen, im Durchschnitt, in den pflanzlichen Lebensmitteln hauptsächlich Pyridoxin und Pyridoxin-5-Phosphat findet, die im Vergleich zu anderen Formen eine etwas geringere Bioverfügbarkeit aufweisen. Und in tierischen Lebensmitteln im Gegensatz dazu findet man entweder sogenanntes Pyridoxal oder Pyridoxamin. Und beide sind deutlich bioverfügbarer, als es der Fall ist bei den pflanzlichen Lebensmitteln. Und auch in den Nahrungsergänzungsmitteln von Watson haben wir uns ja für die bioverfügbare, für die aktive Form für ein Pyridoxal entschieden und nicht für ein Pyridoxin. Und darüber hinaus ist vielleicht auch noch relevant, wir hatten das ja, als du mich gefragt hattest, beim Niacin, ob jetzt Mais kein Niacin enthält. Und ich meinte, tut es schon, aber eben in einer Art verzuckerten Form, in der es nicht sehr bioverfügbar ist, wenn man nicht durch gewisse Lebensmittelverarbeitungsprozesse dieses gebundene Niacin befreit.
Ich habe da gar nicht mehr nachgefragt, was kennst du?
Fermentation zum Beispiel. Fermentation, genau, okay. Fermentation war zum Beispiel eins. Und wir sehen das auch beim B6, wo man sieht, dass bei gewissen pflanzlichen Lebensmitteln ein überwiegender, fast ausschließlicher Teil ebenfalls verzuckert als Pyridoxin-Glykosid vorliegt und entsprechend laut zumindest unserem heutigen Wissensstand eine sehr geringe Bioverfügbarkeit aufweist.
die aber dann auch wieder durch Fermentation beispielsweise verbessert werden kann, die Bioverfügbarkeit?
Genau, grundsätzlich ja. Welche Fermentationsprozesse da jetzt optimal sind und so weiter, ist dann nochmal natürlich auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber grundsätzlich genau ist das der Fall. Und ein weiterer Aspekt neben den unterschiedlichen Arten von Vitamin B6 in den unterschiedlichen Lebensmitteln ist die Tatsache, dass der Ballaststoffgehalt des Lebensmittels ebenfalls einen Einfluss auf die Bioverfügbarkeit hat. Studien zeigen, dass etwa 5-10% Einbuße durch einen höheren Ballaststoffgehalt im Lebensmittel vorzufinden ist.
Mhm. Gibt es neben der Fermentation, die du zuvor erwähnt hast, auch noch andere Möglichkeiten der Verarbeitung, wie man den B6-Gehalt oder die Bioverfügbarkeit erhöhen kann? Also mir käme jetzt beispielsweise das Ankeimen in den Sinn. Mhm. Wäre das eventuell etwas, was dabei helfen kann?
Genau, das würde ich sagen. Also man kann natürlich den Ballaststoffgehalt reduzieren, indem man das Getreide raffiniert. Dadurch reduziert man aber auch den B6-Gehalt. Das heißt, das ist keine gute Idee. Was schon eine gute Idee wäre, ist das Keimen. Zum einen ist es einmal eine naheliegende Hypothese, dass diese Glucosidverbindungen beim Keimen ebenso wie beim Fermentieren sich lösen und dadurch die Bioverfügbarkeit steigt. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, weil das ist nach meinem Kenntnisstand noch nicht erforscht worden und mir liegen zumindest keine Publikationen vor. Was mir aber vorliegt, ist die Tatsache, dass durch das Keimen der absolute Gehalt an gewissen B-Vitaminen, unter anderem auch Vitamin B6, steigt. Und somit, selbst wenn die prozentuale Bioverfügbarkeit gleich bleiben würde, und ich würde denken, dass auch diese steigt, aber selbst wenn die gleich bleiben würde, wäre der absolute Gehalt pro 100 Gramm des jeweiligen Getreides in der gekeimten Variante höher. Und das ist einer von mehreren Gründen, warum ich empfehle, wenn die Möglichkeit besteht, dass man eben gekeimte Getreide zu sich nimmt. Mhm. Ist natürlich sehr aufwendig, daheim das selber zu machen, aber es gibt mittlerweile auch einige Unternehmen, die das schon für einen machen. Das heißt, man kann mittlerweile gekeimte Mehle kaufen. Vielleicht wird es zukünftig auch im Hofschätzer Shop gekeimte Produkte geben, gekeimte Mehle, also in unserem Shop, in dem wir auch die Maranhof-Produkte verkaufen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Und mit diesen Lebensmitteln könnte man auf jeden Fall nicht nur B6, sondern auch andere B-Vitamine in deutlich höherer Menge zuführen.
Mhm. Was wir jetzt, glaube ich, noch überhaupt nicht etabliert haben beim B6, sind die Zufuhrempfehlungen oder sind mir die jetzt entgangen? Ich glaube, darüber hast du noch nicht gesprochen, oder?
Genau, nee, noch gar nicht. Das wäre der nächste Punkt, aber können wir gerne jetzt machen. Die DGE empfiehlt für Frauen 1,4 Milligramm und für Männer 1,6 Milligramm Vitamin B6, um das eben ins Verhältnis zu setzen. Das ist ungefähr ein Zehntel dessen, was vom Vitamin B3 empfohlen wird. Vergleichbare Werte findet man auch in den USA und von anderen Gesellschaften. Und die Mengen an Vitamin B6 in Lebensmitteln variieren eben auch sehr stark und es gibt unterschiedliche Formen, aber die beste pflanzliche, mir bekannte Quelle neben den Hefeflocken, die da relativ reich an B6 sind, sind Pistazien. Pistazien enthalten immerhin mehr als 1 Milligramm pro 100 Gramm. Klar, sind auch sehr kalorienreiche Lebensmittel, aber wenn du es jetzt vergleichst zu Haselnüssen mit 0,3 und Walnüssen mit 0,4, sind die Pistazien mit 1,2 doch das aber Vielfaches reicher. Und um das jetzt ins Verhältnis zu setzen mit anderen Lebensmitteln, getrocknete Bohnen, die ja dann durch das Kochen auch noch an Gewicht zunehmen, aber selbst im getrockneten Zustand haben die nur 0,4. Und wenn du dann ungefähr noch einmal 2,5 Mal Gewichtszunahme hast, hast du dann plötzlich eben pro 100 Gramm nicht mehr 0,4, sondern eher 0,2 oder noch weniger. Und auch Getreide sind im Rohzustand, auch hier muss man eben dann das Kochen noch wegrechnen, aber selbst im Rohzustand haben sie 0,3, 0,35, so in dem Bereich und noch einmal eben die Hälfte, wenn man sie dann zubereitet.
Ungekämmt, oder?
Früchte, Mandarinen 0,1, Kiwi 0,1, Bananen 0,3, Feigen 0,3, also man kann das natürlich mit der Summe an Lebensmitteln schon decken, aber hier haben wir noch eben den Faktor, wie hoch ist die tatsächliche Bioverfügbarkeit. Und auch die gängigen Gemüse, Rucola 0,1, Karotten 0,1, Mangold 0,1, Blumenkohl 0,17, also 0,2 fast, Paprika 0,2, Brokkoli 0,2, Spinat 0,2. Also man merkt schon, in Summe funktioniert das schon.
Wenn man dann so ein Kilo Nahrung zuführt.
Genau, das tut man ja. Mhm. Aber die Frage ist eben, wie gut ist die Bioverfügbarkeit dessen, beziehungsweise wie sieht das eben dann mit dem Status aus? Und darüber gibt es ja auch von Schüpper und Kollegen die Analyse in der Schweiz. Da sieht man, dass die vegane Gruppe im Schnitt, also durchschnittlich 2,9 Milligramm B6 aufgenommen hat. Die DGE-Empfehlungen sind eben 1,4 für Frauen, 1,6 für Männer, also im Median auf jeden Fall deutlich drüber waren. Die Mischköstler hatten hier sogar etwas weniger mit 2 und die
Also weniger als die Veganer, aber immer noch mehr als die Zuchtempfehlung.
Mehr als die Zuchtempfehlung, genau. Und die Vegetarier war mit 1,9 ähnlich wie die Mischköstler, nur da knapp drunter. Das heißt, da hatten die Veganer sogar die höchste absolute Zufuhrmenge. Die geringste hatten die Vegetarier, aber der Unterschied zwischen Vegetariern und Mischköstern war nur sehr knapp, also 1,9:2. Was aber dann auffällig war und was eben unterstützt, dass die Bioverfügbarkeit von dem pflanzlichen Vitamin B6 deutlich schlechter ist, ist die Tatsache, dass wenn wir uns dann angucken, wie viele Personen in dieser Untersuchung unter den Cut-Off-Werten landeten, dass man da dass man da einen deutlich höheren Anteil bei den Vegetariern findet im Vergleich zu den Mischköstern, obwohl die absolute Zufuhr vergleichbar war. Auch hier muss man sagen, die Referenzwerte für Vitamin B6 befinden sich im Bereich von 18 bis 200 Nanomol. Das heißt, nur weil eine Person hier noch in der Referenz ist, muss das absolut nicht heißen, dass sie gut versorgt ist, weil eine Person, die jetzt 20 Nanomol pro Liter hat oder 200, beide liegen noch in der Referenz, aber sind um den Faktor 10 unterschiedlich. Aber was man zumindest sagen kann, wenn man unter diesen 18 ist, dann sollte man wirklich aufpassen.
Aber die große Range bedeutet eben, in der Theorie könnte man zwei Gruppen, zum Beispiel also je 10 Personen haben. In der einen Gruppe liegen alle 10 Personen bei eben 20, in der anderen alle 10 Personen bei 190 und man könnte in Summe trotzdem sagen, alle Personen beider Gruppen liegen innerhalb der Referenz.
Genau.
Obwohl der Unterschied eben riesengroß
ist. Riesengroß ist. Deswegen muss man hier eben besonders skeptisch sein, weil die Referenzwerte, wenn die so weit auseinander liegen, zeigt, dass wir wissen halt noch vieles nicht. Referenzwerte dieser Art werden dann einfach etabliert, wenn man eine große Gruppe an Menschen analysiert, die scheinbar gesund sind. Und dann sagt man, naja, wir haben scheinbar gesunde Menschen, die aber B6-Blutwerte von eben 18 bis 200 haben, wenn man da jetzt sozusagen die Outlier nach unten und oben reduziert. Und nur weil jemand aber jetzt eben nicht akut einen negativen Effekt aus dem verringerten B6-Gehalt hat, heißt das nicht, dass das ein guter Wert ist. Daher müssen diese Werte definitiv noch klinisch validiert werden und sollten deutlich mehr in den engere Range rücken. Und obwohl man eben diesen riesengroßen Referenzbereich hat, hat man trotzdem noch gesehen, dass im Vergleich zu den Mischköstlern, die ja fast gleich viel Vitamin B6 aufgenommen haben, wie es bei den Vegetariern der Fall war, die Rate an Personen unter dem Cut-Off-Wert bei den Vegetariern fast doppelt so hoch war. Das heißt, wir hatten immerhin trotzdem noch, auch bei den Mischköstlern, 29%, die da darunter lagen, also knappes Drittel. Wir hatten fast 60% bei den Vegetariern, die darunter lagen.
Obwohl in diesen beiden Gruppen eben fast gleich viel zugeführt wurde.
Genau. Und bei den Veganern hatten man mit knapp einem Viertel, mit 24,5%, etwas weniger sogar als bei den Mischköstlern. Aber wenn man es ins Verhältnis setzt, wie viel mehr die Veganer ja zugeführt
Nämlich
haben,
fast absolut. 50% mehr.
Fast 50% mehr, genau. Sieht man schon, dass auch hier die geringere Bioverfügbarkeit zu tragen kommt. Was uns das sagt, ist einmal zum einen, wann immer man Lebensmittel zuführt, deren Bioverfügbarkeit mit einem Nährstoff geringer ist, müssen sie einfach mehr davon zuführen. Das kennen wir auch vom Eisen und vom Zink, wo die Fachgesellschaften seit jeher empfehlen, wenn man sich überwiegend pflanzlich ernährt, muss man einfach mehr kompensatorisch zuführen. Ähnlich sehen wir es auch beim Vitamin B6.
Weil eben die Bioverfügbarkeit geringer ist.
Genau. Und man sollte sich eben nicht nur darauf konzentrieren, wie viel führt man absolut zu, sondern aus welchen Quellen stammt das. Und zukünftig sollte man natürlich dann auch, beziehungsweise sollten Wissenschaftler daran arbeiten, dass man etwas spezifischere Parameter findet. Und zwar nicht nur den B6-Wert im Referenzbereich ein bisschen enger gestaltet, sodass man wirklich hoffentlich zukünftig weiß, wo liegen denn eigentlich die Optimalwerte. Aber dadurch, dass B6 ebenso wie andere B-Vitamine klassisch im Serum oder im Plasma gemessen insgesamt nicht sehr aussagekräftig sind, wäre es eigentlich wichtig, funktionale Parameter zu etablieren beziehungsweise gewisse indirekte Parameter zu kennen, die einen besseren Rückschluss auf die Vitamin B6-Versorgung geben können, weil, und da können wir dann vielleicht kurz über die Biomarker noch sprechen, solche Biomarker sind noch nicht wirklich gefunden. Also es gibt unterschiedliche Biomarker, die man messen kann.
Biomarker wie jetzt beim B3 hast du von den Metaboliten vorhin gesprochen, die man messen kann oder auf die das B3 einen Einfluss hat. Meinst du sowas?
Genau. Auch hier gibt es B6-abhängige Transmirase-Aktivitäten beispielsweise, die man messen kann und weiteres. Aber auch hier müssen klinisch validierte Parameter erst festgelegt werden, das müssen Referenzwerte etabliert werden. Und das heißt, kurz gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, die Messung von Vitamin B6 ist noch nichts, was im Einzelfall zumindest uns einen sehr guten Aufschluss darüber geben kann, wie gut oder weniger gut eine Person versorgt ist und wie auch der jeweilige Blutwert mit dem Gesamtstatus des Körpers korreliert.
Wobei die Tatsache, dass die Blutwerte jetzt nicht so aussagekräftig sind, sollten ja nach meinem Verständnis nicht so tragisch sein, weil B6 ist jetzt nicht allzu toxisch und es ist extrem günstig. Also man kann ja ohne Probleme mal 100% der Zufuhrempfehlung supplementieren, um auf der sicheren Seite zu sein. Gleichzeitig kostet das ja sehr, sehr wenig. Oder gibt es da von deiner Seite gegenteilige Informationen? Also wann läuft man Gefahr, zu viel B6 zuzuführen?
Nee, ich bin da grundsätzlich ganz bei dir. Also vor allem eben bei pflanzlicher Ernährung, wenn man jetzt nicht einen sehr starken Fokus auf die besonders B6-reichen Lebensmittel hat, halte ich es für total schlau und ungefährlich und preiswert und gut erforscht und sicher, einfach einen B-Komplex zu nehmen, beziehungsweise ich würde empfehlen, einen Multinährstoff zu nehmen, der einen kompletten B-Komplex enthält, wie zum Beispiel den Essentials-Multinährstoff oder den All-in-One-Multinährstoff von Watson, wo eben auch dann 100% der DGE-Empfehlung in diesem Fall von Vitamin B6 drin sind. Denn, und darauf willst du hinaus, und da hast du vollkommen recht, denn das Tolerable Upper Intake Level, also die langfristige maximale Zufuhr, beträgt ein Vielfaches der Zufuhrempfehlung der Fachgesellschaft. Und wenn man eben beispielsweise sagt, man nimmt 100% der DGE-Zufuhrempfehlung als Supplement und man kriegt über die Nahrung dann nochmal 100% oder 200%, viel mehr wird es nicht sein, haben wir ja gesehen, auch anhand der Verzehrserhebungen, dann ist man immer noch meilenweit unter dem Upper Level. Jetzt ist die Frage, wie hoch ist das Upper Level? Und hier gibt es tatsächlich eine recht große Kontroverse beziehungsweise eine starke Uneinigkeit innerhalb der unterschiedlichen Fachgesellschaften. Wir haben von Seiten der amerikanischen Fachgesellschaft beispielsweise ein Upper Level in Höhe von 100 Milligramm, also das über 60-fache der Tageszufuhrempfehlung der DGE, der Deutschen Fachgesellschaft für Ernährung. Wir haben aber von anderen Fachgesellschaften niedrigere Werte. Einige haben 50 als Grenzwert für das UL, einige haben 25 als Grenzwert für das UL. Und die EFSA hat, gar nicht so lange her, glaube ich noch, weißt du, wann die das letzte Mal, ich glaube, das war 23, hatten sie das veröffentlicht,
ja,
genau die Upper Level für Vitamin B6 adaptiert. Und die betragen jetzt unter Anführungszeichen nur noch 12 Milligramm. Mhm. Und ich meine, immerhin auch das ist ein Vielfaches der Zufuhrempfehlung. Das heißt, selbst die konservativsten Upper-Level-Zufuhrempfehlung der vorsichtigsten Fachgesellschaft ist so hoch immer noch, dass man wunderbar einen Multinährstoff mit den 100% Vitamin B6 einnehmen kann.
Vielleicht, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen, beim Calcium liegt ja die Zufuhrempfehlung bei 1000 Milligramm und das UL, glaube ich, bei 3 oder 3,5 Gramm.
Ich glaube, 2,5.
2,5?
2,5.
Okay, was ja, also egal, ob es jetzt 2,5, 3 oder 3,5 sind, es ist nur etwa das 2,5 bis 3,5-fache, wohingegen ja 1,5 Milligramm beziehungsweise 1,6 bei den Männern, 1,4 bei den Frauen, also 1,5 im Durchschnitt im Verhältnis zu 12 Milligramm ja noch das Vielfache ist.
Vollkommen richtig. Also man muss sich da wirklich keine Sorgen machen bei diesen Vitaminen.
Solange man nicht irgendein Präparat nimmt, wo tausende Prozent der Zufuhrempfehlung drinnen sind, was es ja auch gibt.
Was es auch gibt,
ja. Also es ist kein Freifahrtsschein, sich da jedes Produkt am Markt ohne Überlegung oder ohne Blick aufs Etikett zuzuführen. Aber wenn man jetzt eben 100% der Zufuhrempfehlung über ein Präparat einnimmt und dann trotzdem noch sich ausgewogen ernährt, dann braucht man sich auf keinen Fall Sorgen zu machen.
Bin ich ganz bei dir, genau.
Wir haben jetzt das UL etabliert, wir haben über die Formen gesprochen, über die Zufuhrempfehlungen, über die, was noch, die Blutparameter. Gibt es von deiner Seite her jetzt noch etwas zu B6, was wir noch erwähnen sollen? Oder abschließende Worte?
Vielleicht eine einzige Sache noch. Wir hatten ja schon relativ am Anfang darüber gesprochen, dass schon in den 50er Jahren die ersten Zusammenhänge zwischen der Entstehung von Atherosklerose und einer Unterversorgung mit B6 etabliert wurden, die sich dann auch in einigen Humanstudien zeigen konnten. Und wir sehen aber zusätzlich auch noch bei, zumindest in eben vergleichenden Studien, und auch hier, die sind natürlich fehleranfällig, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben, wir sehen in einigen Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen einer schlechten B6-Versorgung und dem Auftreten von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. Und wir sehen den Zusammenhang zwischen einer schlechteren B6-Versorgung und Hautkrankheiten, also einem schlechteren Hautbild, trockene Haut, Hautunreinheiten, entzündliche Hauterkrankungen und weiteres. Und zumindest in manchen, nicht in allen, aber in manchen auch eine Verbesserung des Hautbilds durch eine B6-Zufuhr. Das ist auch hier, klar, B3 haben wir ja darüber gesprochen, hat einen definitiven Zusammenhang mit dem Hautbild, aber eben auch B6 und andere. Weswegen erneut aus meiner Sicht, eben wenn man zum Beispiel Probleme mit der Haut hat, man jetzt nicht über einzelne Nährstoffe sprechen sollte, sondern erneut die Gesamtheit der Nährstoffzufuhr man optimieren sollte, weil eine Reihe an Nährstoffen einen Einfluss auf das Hautbild haben. Und theoretisch sieht man auch noch einen Zusammenhang zwischen kognitiven Beeinträchtigungen im Hinblick auf Demenz und andere Erkrankungen und einem schlechten B6-Status. Aber all diese Zusammenhänge natürlich sind immer mit ihren Begrenzungen zu sehen, dass es sich hier eben um Assoziationen handelt, deren kausale Zusammenhänge erst etabliert werden müssen. Ansonsten, du hast es schon gesagt, dadurch, dass das Upper Level so viel höher ist, kann man wirklich sehr entspannt einmal eine Grundversorgung supplementieren. Das sollte man aus meiner Sicht bei Pflanzenernährung auch machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Sowohl B6 als auch das davor besprochene B3 wird zwar von den klassischen Fachgesellschaften noch nicht als kritischer Nährstoff angesehen. Wird es vielleicht auch nie, weil es sicherlich nicht so kritisch ist wie jetzt die anderen klassischen kritischen Nährstoffe. Aber gerade die Personen, wir erleben das leider sehr oft, dass Personen bei langjähriger veganer Ernährung Probleme mit ihrer Haut und anderem haben, da wäre B6 und B3 sicherlich wären zwei Nährstoffe, auf die man mehr achten sollte. Und aufgrund der geringeren Bioverfügbarkeit dieser Nährstoffe aus pflanzlichen Quellen sollte man sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegen, wenn man über Chronometer oder andere Plattformen trackt und sieht so, naja, ich erreiche meine Zufuhrempfehlungen, denn zum einen durch die geringere Bioverfügbarkeit sollte man etwas mehr zuführen und vor allem beim Vitamin B3 haben wir ja gesehen, dass die Zufuhrempfehlungen wirklich das absolute Minimum sind und die optimalen Zufuhrwerte aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich höher liegen.
Eine Sache noch, beim Vitamin B3 meintest du ja, dass die Zufuhrempfehlungen eher an der unteren Grenze sozusagen angesetzt sind, also das ist eher als Minimalzufuhr zu sehen. Ist das beim B6 auch so oder wurden da andere Referenzen, also Referenzwerte hergenommen für das Etablieren der Zufuhrempfehlungen?
Also gute Frage. Ich habe mir auch die 2019er Referenzwerte der DGE nochmal angeguckt und auch die Q&As dazu. Und tatsächlich habe ich jetzt zu der Ableitung, wie also diese Referenzwerte zusammengekommen sind, auf Basis dessen nichts gefunden. Es gibt mit Sicherheit eine Publikation, die das im Detail erklärt. Die liegt mir aber jetzt gerade aktuell nicht vor. Es würde mich aber auch nicht wundern, und das ist bei manchen Nährstoffen so gemacht worden, dass man einfach die Durchschnittszufuhren der Allgemeinbevölkerung, der gesunden Allgemeinbevölkerung genommen hat und dann einen Sicherheitspuffer dazu addiert hat. Es wäre aber auf der anderen Seite auch nicht überraschend, wenn man sich gewisse Mindestzufuhren zur Prävention von gewissen Erkrankungen angeguckt hat. Dadurch, dass es jetzt nicht so eine ganz klassische Mangelkrankheit gibt, wie das jetzt beim Belagra, beim B3 der Fall war, müssen wir gucken, welche Krankheiten, wenn das denn der Fall war, da herangezogen wurden. Das heißt, ich kann es da leider nicht mit Sicherheit sagen, aber wenn man sich eigentlich quasi bei allen Referenzwerten, wo ich es weiß, wie sie abgeleitet wurden, dass, wo man sieht, dass diese primär zur Vermeidung von Mängeln etabliert wurden und nicht zum Erreichen einer Optimalversorgung, weil das auch natürlich oft nicht ganz genau bekannt ist, wo da die Optimalversorgung liegt, ich auch hier bei den B-Vitaminen potenziell die Empfehlung aussprechen würde, dass man ebenso wie beim B3 auch beim B6 gerne lieber etwas mehr als etwas zu wenig zuführt. Weil wir kennen sie ja vielleicht abschließend, unsere schöne U-förmige Risikokurve. Die ganzen Nährstoffe haben ja eine Zufuhrbreite und nicht einen einzelnen Punkt, wo man sagt, du musst genau diese Menge erreichen. Und potenziell ist nach oben hin immer etwas mehr Luft als nach unten. Das heißt, lieber etwas mehr als etwas zu wenig von den Nährstoffen ist in den allermeisten Fällen die bessere Vorgehensweise.
Also mit dem Erreichen der allermeisten Zufuhrempfehlungen ist man am linken Ende des Bereichs vom U's, wo das U die Zeile berührt und dann hat man eben nach rechts hin noch mehr Platz, wohingegen man nach links hin beim U nach oben wandert und das Risiko steigt.
Ich finde, das schreit nach einer Verlinkung des Beitrags, falls Leute ja, gerade nicht genau wissen, wo du da bist.
Schwierig zu beschreiben.
Magst du es dir kurz notieren, dann schicke ich dir den Link nochmal, dass man das beim...
Okay. Gerne verlinken. Wunderbar, dann würde ich sagen, was das für die heutige Folge zu den beiden Vitaminen B3 und B6. Wie immer freuen wir uns über jede positive Bewertung. Wir hoffen, es war viel Spannendes dabei und uns bleibt nur noch zu sagen, dass wir uns freuen, wenn ihr nächste Woche am Sonntag wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge und wir wünschen bis dahin wie immer alles Gute und beste Gesundheit.